Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin nach Kiel gefahren, ans Geomar. Das ist das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und spreche mit dem Leiter der Abteilung Kommunikation und Medien, Andreas Füllbock. Hallo, Herr Füllbock.
Schönen guten Tag.
Jetzt wollte ich fragen, was machen Sie hier eigentlich am Geomar? Dann sagen Sie ja Ozeanforschung, dann sage ich da danke, tschüss. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig. Was genau forschen Sie?
Ja, also Ozeanforschung oder Meeresforschung, darum geht es hier am Geomar und zwar in einer ziemlich großen Bandbreite. Wir untersuchen das Meer eigentlich überall dort, wo es blau tief ist, also nicht Küstenforschung.
Weil das machen die AWI-Kollegen.
Und die Kollegen vom Helmholtz-Zentrum Gestacht auch.
Genau, die auch. Hm.
Genau. Also wir gehen dahin eigentlich primär, wo das Meer richtig tief ist. Wir machen auch Tiefseeforschung, aber wenn wir unser Spektrum so aufblättern wollen, dann geht es um vier große Themen. Das erste ist der Ozean und das Klima. Also wie beeinflusst der Ozean unser Klima und wie verändert sich auch vielleicht der Ozean durch Klimaveränderungen. Mhm. Das wollen wir verstehen und untersuchen. Im zweiten Schwerpunkt geht es mehr um das, was im Ozean lebt. Und zwar um den menschlichen Einfluss, den wir ausüben, was im Ozean lebt. Also das marine Ökosystem, wie funktioniert es und vor allen Dingen, wie verändern wir es durch verschiedene Prozesse. Stichworte können da sein Überfischung zum Beispiel, anderes Stichwort kann sein Ozeanversauerung, was es wiederum einen Bezug zum Klima hat, solche Fragestellungen. Das dritte Feld, da geht es um marine Rohstoffe, marine Ressourcen. Da denken Sie vielleicht an Öl und Gas, das ist gar nicht mal das, woran wir primär denken. Hier geht es zum einen um biologische Rohstoffe. Das heißt zum Beispiel auch Wirkstoffe aus dem Meer. Können wir Arzneimittel aus marinen Organismen entwickeln?
Können wir?
Oh. Ja, kann man. Es geht ferner um mineralische Rohstoffe. Da ist das Stichwort Erze, Erzfabrik in der Tiefsee. Also man findet an Gesteinen, die in der Tiefsee zu finden sind, Mineralien, die es vielleicht lohnt, in Zukunft mal abzubauen, wenn Ressourcen an Land weniger werden oder man die knappen Mineralien an Land nur noch schwer zugänglich findet, dann ist vielleicht die Tiefsee auch eine Alternative. Und das dritte in diesem Bereich ist das...
das vierte.
Nein, das ist das dritte. Und das dritte in dem Feld
Ressourcen. Ach so, Ressourcen. Die dritte Ressource.
Die dritte Ressource, das ist dann doch Energie. Hat auch was mit Gas zu tun, aber in diesem Fall nicht mit einem Erdgas in gasförmiger Form, sondern mit Erdgas in fester Form, in Form von Gashydraten, die es am Meeresboden gibt, die wir untersuchen und wo wir versuchen herauszufinden, gibt es dort umweltverträgliche Abbaumethoden, um diesen fossilen Brennstoff in Zukunft zu nutzen, ohne zum einen das Klima weiter zu schädigen und zum anderen auch ohne die marine Umwelt zu schädigen.
Was sind Gashydrate?
Stellen Sie sich das vor wie ein Stück Eis, das brennt wie ein Grillanzünder. Das klingt, wir sagen auch brennendes Eis dazu, das klingt zunächst einmal ziemlich eigenartig. Also Sie haben wirklich ein Eisklumpen vor sich und der brennt, weil in dem Festkörper des Eises Methangas eingeschlossen ist.
Also es ist nicht Eis aus Methangas, sondern das
ist Eis mit Methangas. Okay. Mhm. Und zwar ist das nur stabil unter sehr hohem Druck und unter niedrigen Temperaturen. Und das findet man in einigen hundert Metern Wassertiefe im Meeresboden dann. Und dort ist es stabil, solange eben der Druck hoch genug ist und die Temperatur niedrig. Mhm. Kommt es so in fester Form vor, findet man im Sediment gebändert. Ja, vierter Forschungsschwerpunkt. Da geht es um marine Naturgefahren. Da könnte man natürlich, wenn man hier gerade in Norddeutschland sich befindet, zunächst einmal an Sturmfluten oder sowas denken. Aber wie gesagt, Küste ist nicht so unbedingt der Schwerpunkt bei uns, sondern hier geht es um marine Naturgefahren, die verursacht werden durch Plattenbewegung der Erdplatten. Das heißt, haben Sie auch sicherlich schon mal gehört, dass unsere Erde eben kein so ganz stabiles Gebilde sind, sondern es schwimmen an der Oberfläche Erdplatten, die auseinanderdriften und auch zusammenstoßen. Und bei diesen Prozessen entstehen Erdbeben, vulkanische Ausbrüche. Wenn so ein Beben unter Wasser stattfindet, dann können die Erschütterungen auch an die Wassersäule weitergegeben werden, diese dabei entstehenden Wellen breiten sich aus und können dann in Küstenregionen auch Tsunamis, also sehr hohe, schwere Überflutungen verursachen. Und da wollen wir zunächst einmal verstehen, wie diese Prozesse funktionieren und sind auch dabei, Regionen zu identifizieren, die besonders gefährdet sein könnten in Zukunft. Wir sind noch nicht so weit, dass man Erdbeben vorhersagen kann. Da bedarf es noch einiger Forschung. Das ist im Moment nicht möglich. Also Sie können nicht sagen, in 5 Wochen wird es dort ein schweres Erdbeben geben. Bringt euch in Sicherheit. Das ist leider nicht möglich. Man kann höchstens sagen, diese Region war schon lange nicht mehr von einem schweren Beben heimgesucht worden, ist aber aufgrund ihrer geologischen Struktur sehr stark gefährdet. Das heißt, diese Region könnte sehr bald durch ein Erdbeben beeinträchtigt werden.
Mit was für Geräten betreiben Sie die Forschung? Also Sie haben ja diese lauter so cooles Tauchzeugs, ne?
Naja, also das Erste, was wir brauchen,
vor allen Dingen.
Genau, das Erste, was wir brauchen, ist ein Schiff, weil Meeresforschung ohne Schiff macht für viele Fragestellungen nicht so furchtbar viel Sinn.
Wir machen davon aus, dass Sie eins haben.
Ja, wir haben 4 Schiffe, die wir am Geomar betreiben. Die Alcor und die Poseidon sind so 2 mittelgroße Schiffe, wie wir sagen. Die sind so gut 50 Meter lang, also keine Riesendampfer, aber schon ein ganz ordentliches Schiff. Und dazu noch 2 kleinere Einheiten, die wir primär hier im Bereich der Ostsee-Kielerförde einsetzen, auch für Ausbildungszwecke. Mit diesen 4 Schiffen könnten wir aber nicht Meeresforschung weltweit betreiben. Das heißt also, wir greifen auch auf andere Forschungsschiffe zurück, die es in Deutschland oder auch in anderen Ländern gibt, die zur Verfügung stehen. In Deutschland sind das zum Beispiel die Meteor, das ist relativ bekannt. Im Atlantik, dann gibt es ein relativ neues Schiff, die Maria S. Merian, auch im Atlantischen Ozean, kann auch mal ins Eis fahren. Dann arbeiten wir auch sehr viel auf dem Forschungsschiff Sonne. Kennen die wenigsten. Die Sonne fährt im Pazifik und im Indischen Ozean primär herum betreibt dort mit deutschen Kollegen und ausländischen Kollegen Meeresforschung. Wir haben sicherlich einige relativ ungewöhnliche, wenn nicht einzigartige Großgeräte, die wir am Geomar einsetzen. Dazu zählt als erstes das einzige bemannte Forschungstauchboot Deutschlands, Jago. Es ist ein ziemlich kleines Gerät, also jedenfalls auf die davor stehen, wirkt das immer sehr, sehr winzig, aber es passen 2 Personen relativ komfortabel dort hinein und man kann damit 400 Meter tief tauchen, ohne mit einem Kabel oder einer Nabelschnur am Schiff zu hängen, also richtig ein kleines U-Boot.
Was muss ich tun, um da mal mitfahren zu dürfen? Das gibt es nur zu lachen.
Ja, das ist so einfach nicht. Vielleicht müssen Sie mal Meeresforscher werden und dann eine gute Idee haben, was Sie gerne untersuchen möchten.
Das ist doch eigentlich der Aufruf an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Wenn ihr Tauchboot fahren wollt, werdet gefälligst Meeresforscher.
Genau. Ja. Und vielleicht, wenn die Nachwuchswissenschaftler dann soweit sind, haben wir vielleicht schon den Nachfolger von Jago. Jago ist schon 25 Jahre im Dienst der Forschung unterwegs. Mhm. Und wir haben auch, um nochmal auf ein anderes Gerät zu kommen, unseren autonomen Unterwasserroboter, autonomes Unterwasserfahrzeug heißt bei uns Abyss. Das ist im Prinzip sowas wie eine gelbe Zigarre oder wenn Sie ein Torpedo kennen, so ein torpedoartiges Fahrzeug. Ist nur schön gelb, schön auffällig, wie viele unserer Geräte, damit man es immer auch gut sieht, wenn es an der Oberfläche ist. Und dieses Fahrzeug, das kann bis zu 6000 Meter tief tauchen. Also das ist wirklich richtig tief. Damit erreichen wir auch 90% aller Ozeanböden. Mhm. Und da setzen wir normalerweise ein, um uns schöne dreidimensionale Karten vom Meeresboden zu erzeugen. Denn Sie können nicht in die nächste Buchhandlung gehen und jetzt sagen, gib mir mal eine Karte vom Meeresboden 1 zu 25.000 in der Region westlich der Azoren, weil das interessiert mich gerade so. Mhm. Gibt es nicht zu kaufen. Ja? Und wenn Sie bei Google Earth gucken, stellen Sie auch ganz schnell fest, das, was Sie da an Meeresbodentopografie sehen, ist ziemlich schwach in der Auflösung. Und das heißt, wir tappen nicht nur im Dunkeln, weil es dort in der Tiefsee kein Licht gibt, dunkel ist, sondern weil wir auch gar nicht, zum großen Teil gar nicht wissen, wie es da unten aussieht.
Und es gibt überhaupt keine Messmethode, mit der wir von der Oberfläche aus uns das angucken können?
Irgendwie so. Es gibt Messmethoden natürlich, vom schiffsgeschützte Messmethoden, um auch Meeresbodentopografien aufzunehmen, wird auch gemacht, aber nicht mit einer sehr hohen Auflösung. Das wäre, wenn ich Ihnen so eine Karte geben würde, die Sie von einem schiffsgestützten von der schiffsgestützten Methode bekommen würden und sagen, gehen Sie und suchen Sie den nächsten Supermarkt um die Ecke, den würden Sie nicht finden, weil die Auflösung dann vielleicht nur einen Kilometer hat. Okay. Oder na, jedenfalls so grob ist, dass Detailstrukturen damit kaum oder nicht erfasst werden, gerade in größeren Wassertiefen. Das reicht so für die Grobstruktur, aber eben für die Feinarbeit nicht. Und dafür setzen wir eben so ein Unterwasserfahrzeug ein. Das liefert uns eben Genauigkeiten, sagen wir mal, unter einem Meter. Und um dann wieder auf Search and Rescue zurückzukommen, da ist dieses Fahrzeug dann eingesetzt worden, um den vor einigen Jahren im Atlantik verschollenen Airbus von Air France zu suchen, ist dort mit anderen Geräten zusammen quasi in einem Schwarmexperiment unterwegs gewesen, hat eine ganze Zeit lang den Meeresboden kartiert und irgendwann hat man dann dieses Wrack dort unten auch lokalisieren können. Da können sie nichts mitnehmen mit, also das hat jetzt keine Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen, außer eben diese Daten, aber sie wissen dann, da ist was. Und wenn Sie das dann wissen, dann kommt die nächste Spielklasse der Unterwasserfahrzeuge, von denen wir auch zwei haben, nämlich die ferngesteuerten Unterwasserroboter. Das sind dann Fahrzeuge, die haben eine Nabelschnur zum Schiff.
Ich wollte gerade fragen, wie steuern Sie die, weil Funk geht ja schlecht. Ja,
eben. Genau, Funk geht schlecht, dem geben wir eine Nabelschnur. Ja, also dem geben wir ein Kabel, durch das wir zunächst einmal den Strom übertragen.
Kommen die auch so tief?
Und wir haben 1 bis 6000 Meter. Auch das ist eins, sagen wir mal, von den wenigen weltweit, die eben so tief tauchen können. Und 1 bis 3000 Meter. Es hat beides so seine Vor- und Nachteile. Der 6000 Meter, klar, erreicht natürlich so diese großen Wassertiefen, ist dafür aber eben ein bisschen sperriger, ein bisschen größer. Und von der ganzen Peripherie erfordert es dann schon ein relativ großes Schiff, um das dort auch einsetzen zu können. Und für viele Anwendungen reichen dann ja auch 3000 Meter Wassertiefe. Wenn Sie nicht so tief wollen, können Sie auch ein kleineres Gerät nehmen. Die Funktionalität ist gleich. Sie haben Augen, sprich Videokameras und Arme. Das sind so zwei stählerne Greifarme, mit denen Sie eben Proben nehmen können. Also haben wir Augen und Arme in der Tiefsee und können so genau sehen, wo das Objekt der Begierde ist, Proben nehmen, Messgeräte aussetzen, Installationen vornehmen.
Wo tun Sie die Proben hin? Hat das Ding dann so einen Brustbeutel?
So, ja, quasi ein Brustbeutel. Sie haben so eine so herausfahrbare Schubkästen und in die können Sie dann Ihre Proben mit dem Greifarm dort reinsetzen. Wobei das schon eine ziemlich trickreiche Geschichte ist. Das ist nicht so einfach. Also da muss man schon ein bisschen üben und die Piloten, die diese ROVs, wie sie auch heißen, Remotely Operated Vehicles, fliegen. Ja, bleiben wir so ein bisschen in dieser Fliegersprache. Die werden speziell geschult, damit sie eben auch diese Bewegungen, die sie ja nur auf einem Bildschirm in ihrem Steuerstand verfolgen können, dann auch umsetzen können. Sie haben ja im Prinzip nur ein zweidimensionales Bild und müssen das aber in eine dreidimensionale Bewegung ja umsetzen, was durchaus anspruchsvoll ist.
Warum nur bis 6000 Meter? Warum tauchen wir nicht tiefer? Also ja, wie tief müssten wir, um 100% abzudecken?
Ja, um 100% sind wir bei gut 11.000 Meter. Ich sagte schon, bei 6.000 Meter erreichen wir mehr als 90% aller Meeresböden. Da können Sie sich zum einen fragen, gibt es wissenschaftliche Fragestellungen, die es unbedingt erfordern, dass sie noch tiefer gehen müssen, dass sie also in Regionen vordringen müssen, die deutlich eben unter 6.000 Meter liegen. Das sind also die wenigen Tiefseegräben, die es dann gibt. Und zweitens müssen Sie natürlich sehen, wenn Sie dahin wollen, dann steigt der Aufwand überproportional. Wir haben bei 6.000 Meter bereits 600 Kilo pro Quadratzentimeter an Druck. Ja, das ist also wirklich, da lasten auf jedem Quadratzentimeter 600 Kilo. Da wollen Sie und ich will da auch nicht sein und sich dem aussetzen.
Endlich das, schlank. Ne?
Ja, das wäre ein bisschen zu viel. Also das entsprechend müssen Sie eben ihre ganze Dimensionierung ihrer Bauteile entsprechend einrichten. Natürlich geht das.
Technisch wäre es möglich.
Technisch ist es möglich.
Ist nur eine finanzielle Frage.
Es ist dann, genau. Und irgendwo müssen Sie ja auch die meist öffentlichen Geldgeber davon überzeugen, dass dieser Aufwand noch Sinn macht und dass Sie dann wirklich noch nützliche und sinnvolle Ergebnisse herausbringen, die diesen Aufwand rechtfertigen.
Was für Erkenntnisse sind aus dem Geomar bisher so rausgefallen? Also
ja, das ist natürlich auch, wir haben ein ziemlich breites Forschungsfeld, insofern kann man ja nur immer Spotlights, Schlaglichter geben auf Erkenntnisse und vorweg sollte man natürlich auch sagen, dass die meisten Forschungsarbeiten ja gemeinsame Arbeiten mit vielen Kollegen weltweit sind. Also es sitzt ja niemand mehr im stillen Kämmerchen am Geomar und brütet mal etwas ganz alleine aus, genauso wie das in anderen Instituten nicht der Fall ist, sondern meistens sind das eben sehr stark interdisziplinäre und auch eben mit vielen von Gemeinschaftswerken von vielen Kollegen. Ich denke, wo wir zum einen Pionierarbeit geleistet haben, ist auf dem Gebiet der Gashydratforschung. Mhm. Dort haben wir schon sehr lange geforscht und sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Wir sind sehr gut aufgestellt, auch in dem Bereich der Erforschung der Ozeanversauerung, also der, reagieren marine Organismen auf die zunehmend saureren Bedingungen im Meerwasser. Dort sind wir sehr intensiv dabei, Experimente sowohl an Land unter kontrollierten Bedingungen wie auch unter, sagen wir mal, realen Bedingungen im Ozean durchzuführen, verschiedene Organismengruppen zu untersuchen. Das ist, denke ich, im Moment ein sehr intensives Forschungsfeld. Wir sind auch im Bereich der hochauflösenden Ozeanmodellierung eins der wichtigen internationalen Forschungszentren, die dort wirklich an der vorderen Front, sage ich mal, der Nachbildung des Ozeans in einem numerischen Modell tätig sind und das eben weiterentwickeln. Das geht dann Richtung Studien zur Klimaentwicklung und so weiter. Und natürlich auch in diesem Bereich marine Ressourcen, wenn wir da gerade die Forschung an schwarzen Rauchern, also an heißen Quellen in der Tiefsee nehmen. Das hat sich in den letzten Jahren auch deutlich fortentwickelt, insbesondere auch durch die Möglichkeiten, die wir jetzt mit diesen ferngesteuerten Tiefseerobotern haben, können wir da jetzt in ganz andere Regionen vordringen.
Wie geht es eigentlich unseren Ozeanen, wenn Sie sagen, die versauern? Also warum versauern die überhaupt? Ist das, also saure Milch ist ja auch was man nicht haben will. Ist Ozeanversauerung ein Problem oder ist es nur ein Phänomen?
Es ist zunächst einmal ein Phänomen, korrekt. Es entsteht dadurch, dass ein Teil dieses Kohlendioxids, das bei Verbrennungsprozessen entsteht, vom Ozean aufgenommen wird. So, ich sag mal ein Viertel bis ein Drittel oder sowas von dem, was wir als Menschen zusätzlich in die Atmosphäre bringen, wird letztendlich vom Ozean aufgenommen. Das ist erstmal gut, weil es ist weg aus der Atmosphäre, kann die Atmosphäre dort nicht weiter erwärmen. Aber es löst sich dort und dort entsteht Kohlensäure letztendlich und das senkt den sogenannten pH-Wert. Das haben wir vielleicht in der Schule mal gehört, pH, neutral bis sauer, ne, senkt den pH-Wert so langsam ein klein wenig ab. Die gute Nachricht ist, wir können auch in 100 Jahren noch baden gehen. Mhm. Ja, also da okay, für uns
Säure-Ozeane.
Für uns wird der Ozean nicht so sauer werden, dass wir da nicht mehr reingehen können. Aber für viele Organismen, die eine Schutzschicht aus Kalk haben oder einen Knochenaufbau aus einem kalkhaltigen Material haben, der auch ständig diesem sauren Wasser ausgesetzt ist, die bekommen irgendwann Probleme, weil sie ihre Kalkschalen nicht mehr hinreichend dick aufbauen können oder sie im schlimmsten Fall sozusagen wieder aufgelöst werden. Ne? Das geht prominent von Korallen los, die am Meeresboden ja wachsen, bis hin zu diesen ganz kleinen, was sie eigentlich gar nicht sehen, so ein Plankton, das eben aus kleinen Kalkschalen besteht, die bekommen mehr oder weniger Probleme. Nur wie so oft in der Wissenschaft gibt es nicht die Pauschalantwort. Es gibt nicht die Aussage bis hierhin und nicht weiter und dann ist alles tot, ja, sondern wir haben schon gesehen, okay, diese Organismengruppen, die reagieren sehr differenziert auf diese zusätzliche Belastung. Manche können sich auch durch relativ rasche Evolution auch anpassen. Also da wird sich etwas tun. Aber wir wissen da eigentlich noch nicht alle Antworten zu. Deswegen forschen wir ja letztendlich auch da. Wenn man jetzt fragt, wie geht's den Meeren, dann sind natürlich auch noch so andere Dinge da. Da ist das Themenfeld Überfischung. Wir haben es geschafft, mittlerweile so gut 90% aller großen Fische aus dem Meer zu entfernen. Das ist leider ein bisschen trauriger Weltrekord. Also wenn wir richtig über große Fische reden, da sind das gegenüber dem ursprünglichen Bestand schon 90% weg.
90%? Was sind große Fische? Thunfisch
zum Beispiel. Thunfisch ist ein sehr prominentes Beispiel, dem es in den meisten Beständen nicht mehr sehr gut geht. Aber Sie können hier auch vor die Haustür Dorsch nehmen. Also in vielen Fischbeständen fehlen insbesondere die großen Fische. Also es gibt noch kleine Fische und es werden auch viel zu viele kleine Fische dann gefischt. In der Not, ne? Ja. Macht man das Netz etwas kleiner und fischt dann auch durch die kleinen raus. Aber letztendlich schießt man sich damit selber ins Knie. Denn wenn Sie die kleinen Fische fangen, die noch nicht die Chance haben, Nachkommen zu generieren, ja? Die Amerikaner würden sagen, don't eat the babies, ja. Dann haben sie natürlich irgendwann keine mehr. Ja? Also sie müssen zumindest diesen Fischen die Chance bieten, auch Nachkommen zu bekommen. Weil dann haben sie natürlich, geht der Bestand ja weiter. Ja? Aber wenn sie zu stark in einen schrumpfenden Bestand eingreifen und eben diese Jungfische dort herausholen, dann hat man irgendwann wirklich ein nachhaltiges Problem und sie müssen immer mehr Aufwand betreiben, bekommen eine Zeit lang noch natürlich eine ganz gute Quote da raus aus dem Meer, aber irgendwann geht das dann auch nicht mehr, dann lohnt es sich einfach nicht mehr. Sie werden nicht den letzten Dorsch irgendwo vielleicht rausholen, aber der Bestand ist einfach so klein geworden, dass es wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Und das müssen wir natürlich irgendwo sehen. Ich meine, die Weltbevölkerung steigt. Mhm. Wir brauchen irgendwo auch das, was im Meer lebt, um uns zu ernähren. Und das ist durchaus möglich. Also wenn man das clever macht, und wir haben gerade hier in Kiel in der Verbindung mit unserem Exzellenzcluster Ozean der Zukunft, den wir hier gemeinsam mit Kollegen von der Universität und vom Institut für Weltwirtschaft hier betreiben, gesehen, dass man, wenn man jetzt auch die Wirtschaftswissenschaftler an Bord holt und so ein Problem mal ganzheitlich betrachtet, dass man Managementstrategien entwickeln kann, die zeigen, wenn ihr eure Bestände vernünftig und ordentlich bewirtschaftet und nicht auf den kurzfristigsten Profit schaut, dann ist es möglich, sehr viel mehr Fisch aus dem Meer zu gewinnen. Weil man muss die Bestände natürlich erstmal anwachsen lassen. Und wenn man dann geschickt, sage ich mal, und nachhaltig sie bewirtschaftet und befischt, bekommt man mehr Ertrag für weniger Aufwand heraus. Nur das müssen Sie natürlich nicht nur mal in Deutschland dann implementieren und durchsetzen, sondern das muss letztendlich eine weltweite Strategie sein. Und so etwas politisch umzusetzen, ist ein sehr langwieriger Prozess, der mindestens so kompliziert ist wie Emissionsbeschränkungen für den Klimaschutz durchzusetzen.
Wobei das marktwirtschaftliche Argument natürlich ein sehr gewichtiges ist, denke ich mal. Ne? Also das ist der Türöffner eigentlich, zu sagen, Kinders, ihr könnt mehr verdienen damit. Wachstum durch Beschränkungen. Das
richtig.
Ist halt schon...
Richtig. Nur man muss natürlich immer sagen, bevor ihr mehr bekommt,
müsst ihr euch
eine Zeit lang auch zurückhalten.
Das ist das Investment.
Ihr müsst erstmal diesen Bestand erholen lassen und dann dürft ihr eben nur so und so viel dort rausnehmen. Ne? Ihr dürft nicht sagen, oh, jetzt haben wir ja wieder viel und jetzt radikal befischen wir wieder diesen Bestand und innerhalb kürzester Zeit ist der wieder kollabiert. Das geht natürlich nicht.
Darf ich heute noch Fisch essen?
Ja, durchaus. Es ist sinnvoll, denke ich, auf zertifizierten Fisch zu achten.
Das ist Marine Stewardship
Council. Ja, es ist nicht, also das ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist ganz klar. Aber es hilft zumindest ein wenig. Und wenn Sie Fisch essen, wenn Sie die Chance haben, einen Fisch zu kaufen, wirklich beim Fischhändler, den Sie auch noch mal sehen können, nicht nur das Fischstäbchen, sondern wirklich den Fisch sehen, dann achten Sie eben auf gewisse Mindestgrößen, die Fische haben müssen. Auch da kann man nicht einfach sagen, eine Scholle muss jetzt, 30 Zentimeter lang sein. Das richtet sich auch ein bisschen nach dem, wo sie herkommt natürlich. Ostseefische sind per se zum Beispiel kleiner als Nordseefische. Das liegt so ein bisschen am Salzgehalt, unter den Bedingungen, die sie wachsen. Auch da haben wir schon, sagen wir mal, Maßstäbe entwickelt, denen wir versuchen, den Menschen zu erklären, so groß muss zum Beispiel ein Fisch sein. Wir haben jetzt eine Ausstellung konzipiert, die wir in Kürze in Brasilien zeigen wollen. Und dafür mussten wir ganz neue Fischarten uns sozusagen mal erstmal überlegen. Und da ist ein Thunfisch dabei, der ist, glaube ich, 3,5 Meter lang oder sowas als Modell. Das ist also ein Riesenapparat, wo wir zeigen, das ist ein Fisch von vernünftiger Größe. Wenn der nur 1 Meter lang ist, ist er zu klein. Ja, und das wäre für unsere Verhältnisse natürlich, wenn wir einen Fisch vom Meter sehen, dann ist das schon enorm. Ne? Ja. Also das ist eine richtig große. Aber für diese Gewässer wäre das eine normale Größe.
Kann ich das irgendwo nachlesen?
Ja, es gibt gerade für, sagen wir mal, für die Nicht-Experten gibt es den sogenannten World Ocean Review. Das klingt jetzt erstmal kompliziert oder vielleicht ein bisschen abschreckend. Das ist eine Publikation, die unser Exzellenzcluster zusammen mit dem Mare gemacht hat.
Dieser Zeitschrift.
Ja, genau. Okay. Da gibt es einen Band, der sich nur mit Fischerei beschäftigt, mit dem, wie geht's, sagen wir mal, unseren Fischen, was können wir tun, welche Strategien gibt es, und zwar in einer Sprache für den, sagen wir mal, interessierten Laien.
Also, ich dachte jetzt eher an so eine, idealerweise hätte ich ja eine App, fotografiere den Fisch und das Ding sagt, okay, nicht kaufen, wenn kleiner als.
Das, die haben wir leider noch nicht, aber okay, das ist natürlich eine nette Anregung.
Die Fisch-App, ja. Der Ozean wird sauer,
ja,
der Ozean verliert den Fisch.
Ja.
Und wie geht's ihm noch?
Auch eine vielleicht nicht so gute Nachricht ist, dass es zunehmend größere Gebiete gibt, die unter Sauerstoffarmut leiden. Wir sagen dann immer, dem Ozean geht die Luft aus, so ein bisschen. Es gibt Gebiete im Ozean, die generell relativ sauerstoffarm sind. Das liegt an bestimmten Vermischungs-, Strömungs-, Düngungsverhältnissen. Nur diese Gebiete scheinen größer zu werden. Wir versuchen herauszufinden, woran liegt denn das? Liegt das an zunehmender Entwärmung? Liegt das an vielleicht eine Überdüngung? Wo kommt dieses Phänomen her? Auch da kann man nicht einfach jetzt sagen, das kommt jetzt, weil wir Klimawandel haben oder sowas. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber zunächst einmal auch in langzeitlichen Experimenten untersuchen, wie funktioniert das System da? Warum haben wir dort ein sauerstoffarmes Gebiet vorliegen, wo dann Organismen wie zum Beispiel Fische, was Fische dann meiden würden. Also wenn sie einen schnell schwimmenden Fisch haben, wenn sie so einen Schwertfisch oder sowas, der braucht auch richtig viel, eine richtig gute Sauerstoffversorgung. Wenn der in so ein Gebiet kommen würde, würde er das natürlich versuchen zu meiden, weil das ist für ihn nicht mehr gut. Also es ist nicht so, dass sie in den Gebieten jetzt die toten Fische oben an der Oberfläche schwimmen sehen. So ist es nicht, sondern das sind wirklich Regionen dann im Ozean, die relativ arm auch an Biomasse dann irgendwann werden, weil
die wovon sollen sie leben?
Ja. Wovon sollen sie denn leben?
Wovon sollen
die Stoffwechseln? Ja, genau. Wovon sollen sie denn leben? Also da schauen wir auch sehr genau hin. Eine weitere Geschichte, die vielleicht, sage ich mal, für den Menschen auf der Straße ein bisschen greifbarer zunächst ist dieses Problem Müll im Meer, was im Moment ja auch sehr stark diskutiert wird. Müll, also das Meer als Müllkippe, ist eben über viele Jahrzehnte einfach völlig normal gewesen. Ja? Tür
aus,
auf,
aus den Augen,
Tür,
aus dem Sinn.
Tür auf, ja. Raus, Meer ist groß und tief, spielt auch keine Rolle. Ja. Was wirklich problematisch ist in dem Zusammenhang, ist gar nicht mal das, was man wirklich sieht, was sie vielleicht, wenn sie am Strand längs laufen, dort finden, sondern sehr, sehr viel kleinere Bestandteile. Klar, ich meine, man findet bei Möwen in Mägen auch durchaus größere Bestandteile, die sie einfach fressen und aufnehmen. Grundproblem ist dann irgendwann, die haben den Bauch voll, ja, ja. Und meinen sie, ne, sie haben ja genug gefressen, aber sie können das nicht verstoffwechseln, was sie da aufgenommen haben.
Tatsächlich
haben
die nur einen Tennisball drin.
Ja. Sozusagen, ne? Schlimmstenfalls sowas. Aber wo wir zum Beispiel im Moment, in welcher Richtung wir forschen, ist die Tatsache, mikroskopisch kleines Plastik. Also wenn Sie eine Plastiktüte wirklich so klein schreddern, dass Sie sie nur noch unter dem Mikroskop als solche Plastikteile erkennen können, dort siedeln sich offensichtlich bevorzugt Schadstoffe drauf an. Das heißt, sie kumulieren auf solchem Material Schadstoffe, und wenn die dann aufgenommen werden, wiederum von Organismen, dann zum Beispiel Muscheln oder ein Wattwurm oder sowas, ja. Also gut, dann können wir sagen, ich esse keinen Wattwurm, ja? Oder ich esse auch keine Muscheln, aber irgendwo.
Andere essen das schon.
Ja, und es ist immer eine
Nahrungskette.
Ist eben, genau, es ist eine Nahrungskette, der eine lebt vom anderen, und irgendwo beim letzten, der dann bei uns letztendlich auch auf dem Teller liegt, da hat sich das dann vielleicht über viele Jahre kumuliert. Da gucken wir hin und schauen, was passiert da, nehmen die Organismen diese Schadstoffe dann auch auf oder scheiden sie wieder aus? Wo ist da ein Problem und wenn ja, welche Folgen hat das? Ja.
Zusammenfassend würde ich sagen, unseren Ozeanen geht es nicht besonders gut.
Es könnte ihnen besser gehen. Das wollen wir nicht zu schwarz formulieren. Klar, es gibt eine Menge Probleme. Wir kennen sie zum Teil ja noch gar nicht. Wir versuchen dem natürlich auf die Spur zu kommen. Es gibt natürlich auch immer Chancen, das sind nämlich die Ressourcen, die man vielleicht nutzen kann. Wir müssen sehen, dass wir vernünftig mit dem Gute, was wir hier haben, umgehen. Und je mehr wir auf diesem Planeten sind, desto sorgfältiger sollten wir mit der Ressource umgehen.
Sind Sie da zuversichtlich oder eher pessimistisch?
Tja, die Menschen sind, glaube ich, nicht so gestrickt, dass sie per se immer an die nächsten 3 bis 5 Generationen denken, sondern häufig ja doch eher an sich beziehungsweise an das, was sie noch so überblicken können. Insofern bin ich da nicht so furchtbar optimistisch, was dies betrifft. Ich denke, man muss versuchen, Lösungen zu finden für Probleme, die den Menschen nicht den Eindruck gibt, dass sie sich dabei kasteien müssen, dass sie dabei bei irgendetwas, was stark behindert werden, dass diese Lösungen nicht angenehm sind, dann ist die Akzeptanz auch, denke ich, höher, einfach solch was umzusetzen. Ich sage manchmal, was uns so ein bisschen fehlt, ist so eine Art iPhone für den Klimaschutz. Also irgendwas, was jeder haben will, ja. Und das uns aber aus solchen Bedouillen wie eben Klimawandel oder vielleicht eben auch Meeresschutz hilft, dann wäre das, glaube ich, sehr viel einfacher, manche Dinge umzusetzen.
Wie behalten Sie denn dann trotzdem gute Laune, die Sie offensichtlich haben?
Ach ja, ich meine, ich glaube, man darf nicht sich ständig, wenn man mal nur die Probleme, nur die Schwierigkeiten vor Augen führen, sondern man muss sich versuchen, an anderen Dingen zu freuen, denn man darf die Probleme nicht aus den Augen verlieren, aber ich bin nicht der Typ, der deswegen jetzt ständig in Tränen ausbrechen würde, sondern vielleicht einen anderen optimistischen Blickwinkel dann versucht zu finden.
Andreas Füllbock, vielen Dank. Ja.